Max Schrems, herzlich willkommen, Max. Schönen guten
Hallo.
Abend. Danke fürs Zeitnehmen. Wir wissen, dein Terminkalender ist wie immer super, super gedrängt und dicht und voll, aber du hast da trotzdem die Zeit genommen für uns und das ist in diesem Jahr besonders wichtig, denn das hat nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, dass beim nächsten Talk als Titel Schrems 2 steht, sondern das ist verdiente Errungenschaft. Das scheint ein Hobby von dir zu sein, dass du irgendwie so größere Verordnungen und Regeln kippst und immer irgendwie so ein bisschen gegen die größeren antrittst, oder?
Nur wenn es Blödsinn ist, also im Moment, aber bei besonderen Ausreißern, ich nenne das zweite immer das den Privacy Shield Fall und den ersten immer den Safe Harbor Fall, weil ich wollte schon Schrems 1 nicht haben, aber irgendwie habe ich jetzt endgültig verloren und es nennen irgendwie alle nur Schrems 2.
Ja. Aber es ist einfach kürzer. Es ist einfach kürzer, das ist das. Was Schrems 2 jetzt genau ist, wofür es steht, das wirst du uns jetzt in der nächsten halben Stunde, 35 Minuten erklären. Und du stehst uns dann auch noch so 10 Minuten für Q&A zur Verfügung. Und wir freuen uns schon darauf. In diesem Sinne, Bühne frei für den Max Schrems.
Jupp, danke vielmals. Eine Sache, weil du gemeint hast, wenig Zeit, das hat sich wirklich ein bisschen durchgeschlagen, weil ich habe keine Zeit mehr gehabt, diese ganze PowerPoint auf Deutsch zu übersetzen mit allen Teilen. Jetzt werde ich einfach auf Deutsch über die englische PowerPoint drüber quatschen, nur falls sich irgendjemand wundert, warum das so ist. So, genau. Generell sozusagen mal als Hintergrundgeschichte. Es gibt bei den Datentransfers einfach so eine generelle Regel, nämlich dass man eigentlich aus der EU keine Daten ins Ausland übertragen kann. Und das ist zwar in der Realität nie so eingehalten worden, weil einfach Internet happened und man hat das einfach hin und her geschickt und es war halt günstiger im Ausland etc. Aber die generelle Regel in Europa ist nach wie vor, ich kann eigentlich keine Daten ins Ausland übertragen. Davon gibt es Ausnahmen, das sind sozusagen notwendige Übertragungen und wenn sie nicht strukturell sind, also das klassische, ich buche ein Hotel in New York oder irgendwie solche Dinge, ich schicke ein E-Mail etc. Davon getrennt kann man klassische Outsourcing-Sachen sehen. Also wenn ich einfach sage, gut, ich lagere meinen gesamten Datenbestand nach, was weiß ich, Saudi-Arabien aus, weil ich so lustig finde oder nach Indien oder nach USA oder China oder wo auch immer. Und da brauche ich eben eigene Modelle, mit denen ich sicherstellen kann, dass trotz der Auslagerung der europäische Datenschutz auch im Ausland eingehalten wird. Und das macht man im Prinzip mit Verträgen, dass man sagt, gut, du indisches Subunternehmen, halt dich doch bitte an die DSGVO. Und das ist auch aus rechtlicher Sicht machbar. Das Problem ist immer, ob man es dann durchsetzt und ob in Indien es irgendjemand kontrolliert. Aber zumindest am Papier kann man sowas einhalten und so machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist sogenannte Angemessenheitsentscheidung, also Adequacy. Das gibt es für ein ganzes Land, also zum Beispiel für die Schweiz. Dann gibt es diese Standardvertragsklauseln, also diese Standard Contractual Clauses. Man nennt man auch teilweise Model Clauses. Und da gibt es zum Beispiel Binding Corporate Rules. Das sind so Regeln, die ein gesamtes Unternehmen sich gibt. Und in diesem System kann man dann schauen, wann welche Daten wo ins Ausland gehen sollen. Diese Outsourcing-Fälle sind praktisch Fälle, wo man das europäische Recht ins Ausland expandiert. Also man sagt sozusagen vertraglich, bitte halt dich an meins. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn wir einen Biobauern in was weiß ich, Kenia haben, dann wird der vielleicht sich nicht an europäisches Bio-Zertifizierungszeugs halten. Aber man kann dem einen Vertrag hinlegen und sagt, du Biobauer dort, bitte halt dich doch an europäische Bio-Regeln und dann gilt dein Zeugs auch als Bio in Europa. Das ist was jetzt nicht sehr außergewöhnlich ist oder nicht sehr spezifisch ist für Datenschutz. Das macht man generell so. Gut, es gibt sozusagen diese europäische Datenschutz-Bubble, wo wir praktisch die europäischen Unternehmen haben, aber auch Länder wie jetzt zum Beispiel die Schweiz, die mehr oder weniger europäischen Datenschutz haben. Und da sagen wir, gut, das ist sozusagen Teil der gleichen Bubble, Teil des gleichen Gefüges, da braucht man keine großen Regeln und da können die Daten frei hin und her fließen. Das sind weltweit nicht besonders viele Länder. Das ist jetzt sozusagen die aktuelle Liste, das ist, man sieht es sehr viel grau und wenig rot. Die EU-Kommission probiert gerade das weiter auszubauen und immer mehr Länder dazu zu bekommen, dass sie sozusagen dieses europäische System verwenden. Und es gibt schon, ich glaube, so über 70 Länder der Welt, die mehr oder weniger ein europäisches Datenschutzrecht haben. Aber oft halt nicht ausreichend dafür, dass wir es anerkennen, aber die zumindest vom System her was Ähnliches machen wie wir. Und der Plan ist, dass nach der DSGVO wir das mehr und mehr Länder haben, die das tun. Zum Beispiel viele in Südamerika, die da Potenzial hätten, sich an europäisches zu halten. Das Neueste war eigentlich jetzt Japan, was ja doch eine recht große, relevante Volkswirtschaft ist, dass die praktisch europäischen Datenschutz sich verpasst hat. Und in Wirklichkeit bleibt damit zunehmend, zumindest in den westlichen größeren Ländern, zunehmend die USA so ein bisschen als Ausnahmefall übrig. Und in solchen Fällen wie in den USA, wo es eben keinen Datenschutzrecht gibt, also keinen Data Protection Act in der Slide, probiert man eben mit diesen vertraglichen Konstrukten das irgendwie zu überbrücken, indem man sagt, gut, ihr habt zwar kein Recht, aber ihr könnt es eben über den Vertrag euch an europäisches Recht halten. Das Problem entsteht dann, wenn ich in diesem Drittland jetzt ein nationales Gesetz habe, was verlangt von einem Unternehmen, sich genau nicht an diesen Vertrag zu halten. Das heißt, ich habe jetzt irgendein Unternehmen, und in unserem Fall ist das halt Facebook, die auf der einen Seite den Europäern sagen, ja, Privacy ist super, und wir unterschreiben euch auch diese ganzen Papiere, aber die in den USA die Daten wegen den Überwachungsgesetzen dort rausrücken müssen. Und die Unternehmen müssen dann eines der beiden Gesetze brechen. Das heißt, wir haben im Kern einfach ein Clash of Jurisdictions, wie man es nennt. Also das eine Land sagt Hü und das andere Land sagt Hot. Und als Unternehmen muss ich praktisch eines der beiden Gesetze brechen. Und in dem Fall breche ich dann halt diesen Vertrag, den ich mit dem europäischen Unternehmen eingegangen bin, also diese SECs. So, ganz kurz. Jetzt geht's wieder. Im Prinzip, unser Fall ist seit 7 Jahren gleich. Ich bin ein kleiner Österreicher, der mit Facebook einen Vertrag hat. Die haben wiederum einen Vertrag mit Facebook USA. Also die Europäer haben alle einen Vertrag mit Facebook Irland aus Steuervermeidungsgründen. Und die Daten wandern aber in Wirklichkeit an Facebook USA. Und diese Datentransfers werden abgegriffen, hauptsächlich, soweit wir von Snowden wissen. Und da muss ich gleich dazu sagen, die Snowden-Dokumente haben schon ein paar Jahre am Buckel. Die sind jetzt, glaube ich, schon fast 10 Jahre alt. Wir wissen auch nur das, was da disclosed wird. Es kann viel mehr geben, es kann inzwischen anders ausschauen, etc. Aber was wir von dem sozusagen wissen und was die US-Regierung auch zugibt, ist, dass es ein Upstream-Programm gibt, und wo praktisch die Daten in Transit abgegriffen werden und gescannt werden. Und es gibt das sogenannte Prism-Programm, jetzt heißt es, glaube ich, Downstream, wo die Daten direkt dann am Ende vom Provider abgegriffen werden. Upstream von der Logik her ist sinnvoll für unencrypted Zeugs, ohne dass ich sozusagen Cooperation von dem jeweiligen Provider brauche. Bei dem, was direkt vom Provider herkommt, habe ich den Vorteil, dass ich auch die End-to-End-Encryption in dem Sinne umgehen kann, dass, wenn das Ende einfach Facebook ist von der Encryption, dann haben die unencrypteten Data oder haben zumindest die Keys und müssen dann dementsprechend die Daten auch rausrücken. Generell ist es nach amerikanischem Recht so, da gibt es das FISA, also FISA 702, das ist das eine Gesetz. Und dann gibt es noch 12333, das ist so eine Executive Order, das kann der Präsident einfach erlassen. Das heißt, da gibt es keine gesetzliche Grundlage, sondern der Trump kann eines von seinen großen Papieren mit dem großen Filzstift unterschreiben und sagen, hiermit machen meine Behörden Folgendes. Diese Executive Orders sind nicht durchsetzbar gegen Unternehmen. Das heißt, das erlaubt zwar der US-Regierung zum Beispiel, irgendwo ein transatlantisches Kabel anzuzapfen, aber es kann kein Unternehmen zu verpflichten, dabei zu helfen. FISA kann wiederum die Unternehmen verpflichten, die Daten auch herzugeben. Das ist der Unterschied dazwischen. Das eine ist ein Gesetz, das kann eine Verpflichtung machen. Das andere ist nur so eine Executive Order. Die kann praktisch die Regierung der USA anweisen, irgendwas zu tun, aber reicht über den Staatsapparat nicht hinaus. Das Ganze wird noch unterfüttert von diesen PPD-28-Guidelines, aber die sind eher ein Nebenthema. Und das ist sozusagen das Setup, womit die Daten am Ende bei der NSA landen. Das Ganze ist in Wirklichkeit immer komplizierter. Da ist noch das FBI dazwischen, die das technisch machen, bla bla bla, 100 Schritte. Aber so als einfache Grafik ist auf dem Slide eh schon genug drauf. Gut, das erste Mal haben wir da eben wegen Safe Harbor geklagt, und da haben sie eben gesagt, Safe Harbor ist illegal, weil eben die Massenüberwachung in den USA den Kernbereich des Grundrechts auf Artikel 7, das ist das Recht auf Privatsphäre, verletzt. Und dass es in den USA eigentlich kein Gericht gibt als Ausländer, wo ich mich da groß beschweren kann und dementsprechend auch der Kernbereich des Grundrechts auf Rechtsschutz verletzt war. Das ist jetzt vielleicht für die Juristen, ich glaube, ich habe dieses Slide sogar bei der Privacy Week schon einmal verwendet oder zweimal, aber um das vielleicht für neue Leute, was solche Sachen betrifft, nochmal zu erklären, ist, es gibt normalerweise in der Juristerei eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Da gibt es auch 4 Schritte, die man sozusagen durchgeht. Und jetzt zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung hat man gesagt, gut, ist das Überwachen oder das Tracken von allen diesen Kommunikationsdaten im Vergleich zur Terrorismusprävention verhältnismäßig oder nicht verhältnismäßig? Und bei der Vorratsdatenspeicherung hat man zum Beispiel gesagt, naja, das ist nicht verhältnismäßig, aber in dem Fall geht es halt so nicht. Es gibt dann zusätzlich noch den Kernbereich eines Grundrechts, auf Englisch steht da eben Essence. Und dieser Kernbereich ist eine Verletzung, die so gravierend ist, dass sie unmöglich überhaupt sozusagen in eine Verhältnismäßigkeitsprüfung noch einzusteigen ist. Das heißt, das ist normalerweise, wo man es klassisch hat, als Folter, da gibt es keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Du kannst jetzt jemanden nicht verhältnismäßig foltern, sondern Foltern ist einfach generell verboten. Und das erste Mal, dass eben der EuGH festgestellt hat, dass so eine Kernbereichsverletzung ist, war schon damals beim Safe Harbor. Witzigerweise hat er es damals gesagt für die Überwachung selber und für den Lack of Redress. Der Grund, warum ich das jetzt nochmal ansprich, ist, dass da sich das neue Urteil ein bisschen unterscheidet und eigentlich weniger günstig ist wie das erste Urteil von dieser Safe Harbor-Geschichte. So, dann hat es noch einige andere Sachen gegeben, die ich jetzt vielleicht noch ein bisschen, zumindest nur überblicksmäßig, kurz erkläre. Die haben auch erklärt, was sozusagen eigentlich der Standard ist von seinem dritten Land, wo der circa sein muss. Und sie haben gesagt, es ist gut, es reicht nicht nur, dass im anderen Land irgendein Gesetz ist, sondern es muss auch wirklich durchgesetzt werden und überwacht werden, weil Papier ist geduldig, Realität schaut halt oft sehr anders aus. Und dann muss es eben auch diesen Rechtsschutz geben, der sozusagen an europäischem Gericht entspricht. Und auf den Punkt muss man nachher nochmal kurz eingreifen. Was die im Prinzip jetzt praktisch gesagt haben, ist, es gibt zwei Hürden. Es gibt einmal aus der DSGVO diese Gleichartigkeit mit der DSGVO. Und es gibt noch die Grundrechtecharta, also die Charter of Fundamental Rights hier, CFR. Und das muss auch eingehalten werden. Das heißt, wir haben zwei Hürden, die übersprungen werden müssen. In den USA und auch in Brüssel haben teilweise sehr viele Lobbyisten gesagt, na, wir brauchen nur die erste Hürde und die zweite, die schauen wir uns gar nicht an, weil die ist nicht anwendbar. Also Grundrechte gibt es irgendwie bei Datentransfers nicht, bla bla bla. Und das hat der EuGH jetzt eigentlich sehr klargestellt, dass wir beide Hürden überspringen müssen. Naja, nachdem Safe Harbor dann tot war, ist die Kommission dahergekommen mit diesem Privacy Shield und das Interessante ist, dass sie bei der sozusagen kommerziellen Datennutzung, also das, was jetzt Google mit Daten selber machen darf, es ein bisschen upgegradet haben, ein bisschen verbessert haben, aber es war noch immer meilenweit weg von dem, was sozusagen ein europäisches Unternehmen machen muss, wenn es Daten hat. Also es war schon auf der kommerziellen Seite extrem unfair, weil amerikanische Unternehmen sozusagen am europäischen Markt sein haben dürfen, ohne sich an die gleichen Regeln zu halten, wie europäische Unternehmen sich halten müssen. Und bei der ganzen staatlichen Überwachungsdebatte war es so, dass die einfach praktisch nur eine Beschreibung vom amerikanischen Recht hinzugefügt haben zu dem ganzen Ding. Das war im Safe Harbor noch nicht drinnen. Also sie haben einfach den Safe Harbor Text genommen und haben eine Beschreibung von amerikanischem Recht hinzugefügt und haben gesagt, naja, der EuGH hat ja gar nicht gesagt, dass amerikanisches Recht so böse wäre, sondern in Wirklichkeit hat der EuGH ja nur gesagt, dass sie es nicht genau angeschaut haben und dass sie das anschauen hätten müssen. Was auch so eine Pocket-Lie war, die man einfach so erzählt hat und irgendwie probiert hat, die Öffentlichkeit dran glauben zu lassen und was der EuGH jetzt auch wieder vom Tisch gewischt hat. Das Neue und das ist eben das Interessante, ist, dass für diese Notwendigkeit, ein ordentliches Gericht zu haben, haben sie so eine Ombudsperson erfunden. Und das ist eine Unterstelle vom Außenministerium, wo man praktisch de facto ein E-Mail hin hat schreiben können, aber nicht als Einzelbürger, sondern nur als europäische zentrale Anlaufstelle, das war das EDPB. Und der Weg war, dass ich als Bürger zu meiner Datenschutzbehörde gehen muss, die Datenschutzbehörde zum EDPB, das EDPB zu dieser Ombudsperson, die Ombudsperson dann innerhalb dem USA-System das irgendwie sich anschaut und dann wieder den ganzen Weg zurück, eine Confirmation zurückgekommen. Und in dieser Confirmation war eben drinnen, dass die US-Regierung entweder dich nicht überwacht oder falls sie dich überwacht, dass sie keine Gesetze gebrochen haben. Was von den beiden Fällen jetzt wirklich war, darfst du aber nicht wissen. Und ganz interessant, die Antwort, dass es sozusagen, dass sie Gesetze gebrochen hätten, war überhaupt gar nicht drinnen. Also es ist sozusagen eine totale Rubberstamp-Antwort gewesen, die schon in dem Agreement drinnen gestanden ist, was in jedem Fall die Antwort sein wird. Ja. Also zu sagen, dass das ein Gericht ist nach europäischer Vorstellung, war etwas gewagt, aber die Kommission hat es mal trotzdem probiert. Ich habe damals schon gesagt, das ist irgendwie so Lipstick on a Pig, also ja, geschminkte Schweine. Ich glaube, das funktioniert auf Deutsch nicht so wirklich toll, aber that's that. Wir sind dann praktisch in die zweite Runde gegangen. Das Ganze hört sich immer an nach Juhu, Schrems 1, 2, irgendwie passiert. Das Ganze sind extrem, extrem lange Verfahren mit unglaublich vielen Stunden in irgendwelchen Gerichten, wo unglaublich viel Scheißdreck kreiert wird. Also es geht einfach oft den Leuten einfach nur darum, zu delayen, delayen, delayen und einfach möglichst alles rauszuziehen. Der EuGH ist eben mit diesem Safe Harbor-Ding daherkommen. Die irische Behörde hat dann mich informiert, dass Facebook überhaupt nicht Safe Harbor nützt, sondern in Wirklichkeit diese Standardvertragsklauseln. Das heißt, unsere erste Runde zum EuGH war eigentlich vollkommen sinnlos, weil wir auf eine Rechtsgrundlage geklagt haben, die überhaupt nicht die war, die Facebook genutzt hat. Und die irische Behörde macht das regelmäßig, dass sie einfach falsche Informationen verbreitet. Dann berufst du dich auf diese falschen Informationen bis zum Höchstgericht und dann, wenn du sagst, juhu, ich habe basierend auf eurer Information gewonnen, sagen sie, das war eigentlich eine falsche Information. Also das ist so, weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht, wo du glaubst, du bist der rote Spieler und dann sagen sie am Ende, jetzt hast du gewonnen als roter Spieler, aber in Wirklichkeit war deine Farbe blau. Und genau, dann habe ich die Beschwerde abgedatet und gesagt, gut, nach den SECs muss eh die irische Behörde die Datentransfers stoppen. Das ist dieser Artikel 4 von den Standardvertragsklauseln, da steht drinnen, falls eben im Ausland irgendein böser Rechtsbruch passiert, muss die Datenschutzbehörde zum europäischen Unternehmen gehen und sagen, du darfst halt dann keine Daten mehr ins Ausland schicken. Also wenn wir wissen, die haben zwar irgendeinen Vertrag, aber das Empfängerunternehmen in den USA hält sich nicht dran, dann muss die europäische Aufsichtsbehörde dem europäischen Unternehmen sagen, dann darfst du halt nichts mehr hinschicken. Ist jetzt nicht wahnsinnig komplex zu verstehen, die irische Behörde hat es nicht verstanden, und hat festgestellt, dass sie das jetzt alles überfordert und dass sie deswegen wieder zum EuGH gehen müssen, um das irgendwie klarzustellen. Und hat dann beschlossen, weil wir natürliche Beklagte sind, was auch immer das bedeutet, eine Klage gegen Facebook und mich einzubringen. Das heißt, in dem Fall war ich jetzt nicht Kläger, der irgendwie sich dachte, hurra, ich bringe das nächste Ding um, sondern wir haben eine Klage zugestellt bekommen, dass ich jetzt Beklagter bin. Und ich war damals so, bitte nicht nochmal. Und weil eben wirklich der Kenntnisgewinn von dem zweiten Fall überschaubar ist. Der EuGH hat halt gesagt, ja, ich habe wirklich das gemeint, was ich das erste Mal gesagt habe. Und dafür 5 Jahre zu investieren, ist einfach ein bisschen fraglich, ob das sich groß auszahlt. Dann haben wir alle möglichen Amicus gehabt, das sind so Gerichtshelfer, inklusive der amerikanischen Regierung, das war recht interessant. Und dadurch war auch die US-Regierung permanent da und das war auch sozusagen durchaus interessant zu sehen, wie die teilweise argumentieren. Weil die US-Regierung ja beim ersten Fall gesagt hat, dass der EuGH das alles falsch verstanden hat, weil sie wurden nicht angehört und diese arme, arme US-Regierung hat einfach gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Einfluss zu nehmen. Und da waren sie jetzt dann sozusagen direkt im Gerichtssaal drin. Und das Interessante war, dass das Ganze eben an sich über diese Standardvertragsklauseln war, aber Facebook dann im letzten Closing Part auf einmal gesagt hat, naja, es geht jetzt auch noch um Privacy Shield, weil sie berufen sich auf das jetzt auch noch. Das Ganze ist dann durch alle europäischen Ebenen marschiert. Es hat dann noch in Irland einen Zwischenstreit gegeben, weil Facebook gar nicht wollte, dass das auf EU-Ebene geht. Da können dann alle Mitgliedstaaten noch Submissions machen, die EU-Kommission, das Europäische Parlament. Also das ist am Ende da mit einem Stapel von Rechtsvorbringen von allen möglichen Leuten. Und im Großen und Ganzen war das eigentlich so, dass wir die Zentrumsmeinung gehabt haben. Also Facebook war auf der einen Seite als extrem und hat gesagt, es gibt gar keine Überwachung, alles kein Problem. Und die irische Datenschutzbehörde hat gesagt, alle diese internationalen Agreements gehören gekillt. Und wir sind eigentlich in der Mitte gewesen und haben gesagt, na, die Agreements sind schon okay, wenn man es halt richtig anwendet, dann muss man einfach im Einzelfall hier den Datenfluss stoppen. Und das ist eigentlich auch das, was wir wollten. Genau, das Ganze ist dann eben angehört worden, gibt dann Generalanwalt etc. Zu diesen, oh Gott, jetzt slidet es auf einmal nach oben, ich hasse PowerPoints, die nach oben sliden. Was interessant war, ist bei den Fakten, die vom irischen Gericht vorgelegt worden sind, dass ein Unterschied zum ersten Fall war, dass sie nicht gesagt haben Massenüberwachung, sondern sie haben gesagt Massenverarbeitung von Daten. Und das ist der einzige Element, wo, glaube ich, der große Unterschied doch ist, ist, dass sie gesagt haben, naja, es werden nicht alle Daten, die über Upstream gesammelt werden, auch überwacht in dem Sinne, sondern sie werden alle erstmal durch einen Filter durchgelassen, was eine Verarbeitungstätigkeit ist, um zu suchen nach zum Beispiel E-Mail-Adressen, solchen Identifiern, wie sie sagen, und erst dann die sozusagen ein positives Resultat geben, erst die gehen dann eigentlich in den Überwachungsapparat hinein. Und das ist halt ein Unterschied, wenn ich sozusagen jetzt wirklich alle Daten scanne und inhaltlich bearbeite oder ob ich sozusagen erst einen Filter habe und dann inhaltlich bearbeite. Das Interessante ist, dass das ein reines Vorbringen der US-Regierung ist, dass sie es so tun. Das steht nicht im amerikanischen Recht, dass das so sein muss. Es kann sehr gut sein, dass Upstream heute eine viel breitere Überwachung ist, als wie nur sozusagen ein Filter und dann eine Überwachung. Es gibt ja Programme, die die USA fahren, die auch Massenüberwachung sind, so wie Code Traveler oder sowas, wirklich jede Handynetz-Einloggen verwendet wird, um zu schauen, wer gemeinsam wo unterwegs ist. Also, und es gibt selber in den Unterlagen, die wir haben und die von der US-Regierung direkt kommen, wird darauf gesagt, dass es Bulk Surveillance, also Massenüberwachung gibt. Und da ist ein Unterschied von dem, was jetzt das irische Gericht festgestellt hat, zu dem, was man sagen kann, was die US-Regierung teilweise selber zugibt. Und auf das hat der EuGH ein bisschen reagiert, auch im Urteil. Genau, der Unterschied hier ist, dass praktisch zwar die Überwachung zu 100% ist, also der Abgriff von den Daten, aber nur sozusagen ein gewisser Bruchteil davon in die Überwachung, also dass das die Verarbeitung 100% ist, aber die Überwachung nicht die vollen 100% hat. Das ist sozusagen der leichte Unterschied da. Und dass da die Daten nur gescannt werden und im Facebook-Fall oder in dem Prism-Fall werden die Daten zwar für zur Verfügung gestellt, aber das heißt auch noch nicht, dass alle Daten wirklich runtergeladen werden von der NSA. Das heißt, du hast eine API, wo du praktisch die Daten abrufen kannst, aber das heißt noch nicht, dass alle auch abgerufen worden sind. Und da ist es wichtig zu wissen, dass die DSGVO halt sehr breite Formulierungen hat. Also das zur Verfügung stellen von Daten allein ist ein Verarbeitungsschritt, selbst wenn die nie abgerufen worden sind. Das heißt, allein wenn ich eine API habe, wo jemand auf alle Daten zugreifen kann, sind sie damit zur Verfügung gestellt und wurden auch alle verarbeitet in dem Sinne, weil einfach die Definitionen da sehr weit sind. Gut, ist nämlich dieses Sliden wirklich ein Problem. Es hat eine endlos lange Vorlagefrage gegeben. Ich gehe nur mal durch, die war 11 Fragen lang. Das sind sozusagen die klassischen Juristen-Slides jetzt, wo ganz viel Text drauf ist. Kein Mensch muss es lesen, es ist auf irgendwelchen Webseiten abrufbar. Aber das irische Gericht hat wirklich endlos viele Fragen da geschickt. Die waren unglaublich scheiße formuliert, weil die einfach von Facebook und der irischen Datenschutzbehörde hauptsächlich formuliert waren. Wir haben die Sachen, die für uns wichtig sind, mit hineingestopft. Aber wir haben da einfach ein sehr, sehr langes Fragenkonstrukt gehabt, was das Ganze sehr komplex gemacht hat. Und am Ende war halt diese Frage, ob diese Standardvertragsklauseln jetzt gültig sind oder nicht. Gut, im Kern hat praktisch die Argumente gegeben von Facebook, dass in den USA die Überwachung praktisch so ist wie in Europa und deswegen da überhaupt kein Problem ist, weil UK und so weiter macht ja gleiche Sachen oder Frankreich oder Deutschland. Und damit ist ja sozusagen in den USA kein größerer Überwachungsdruck als in Europa und damit sollte es kein Problem sein für Datentransfers. Sie haben auch noch x andere Argumente vorgebracht, die alle so deppert sind, dass ich sie jetzt gar nicht extra, glaube ich, nochmal ausbreiten muss. Wir haben praktisch gesagt, dass die irische Behörde in diesem Einzelfall die Datenfluss stoppen sollen, wenn auch immer ein Unternehmen unter diese Überwachungsgesetze in den USA fallen. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht jedes US-Unternehmen fällt unter diese Überwachungsgesetze, nur sogenannte Electronic Communication Service Providers. Das heißt, wenn ich jetzt meine Daten an Microsoft schicke oder outsource, dann fallen die unter dieses Gesetz. Wenn ich eine Buchungsplattform bin und ich schicke die Daten an ein Hotel in den USA, dann fallen die selber nicht unter diese Überwachungsgesetze. Kann allerdings wiederum sein, dass die irgendeinen Cloud-Provider verwenden, der selber wieder unter diese Überwachungsgesetze schon fällt. Das heißt, ich muss mir praktisch die Kette von allen Leuten, die diese Daten haben, anschauen und schauen, wer von denen fällt unter die Gesetze und wer nicht. Das ist ein relativ aufwendiges Spiel, aber das wäre sozusagen das, was man da machen müsste. Gut, und die irische Behörde hat gesagt, das ist alles ein systematisches Problem und diese ganzen internationalen Datenschutz-Agreements, also diese SECs, sollen eigentlich für nichtig erklärt werden. Das war sozusagen, was ich die Nuclear Option genannt habe, also so ein bisschen die Bombe in das ganze Ding hineinzuhauen, anstatt sich genau zu überlegen, was jetzt eigentlich ein Problem ist und was nicht. Da ist ein Argument, das ist das, was eben Facebook vorgebracht haben, dass es in Europa so ein bisschen Hypocrisy gibt. Also wir sagen, die Amis sind ganz böse mit ihrer Überwachung. Gleichzeitig ist es so, dass von den EU-Verträgen nach Artikel 4.2 nationale Sicherheit vom EU-Recht vollkommen ausgenommen ist. Das ist einer der wenigen Bereiche, die absolut aus europäischem Recht ausgenommen sind. Das heißt, die EU kann gar keine Gesetze dazu verabschieden. Wie weit es geht, kann man diskutieren, weil zum Beispiel ja die Vorratsdatenspeicherung zum gewissen Grad auch für nationale Sicherheit gemacht wird. Und dementsprechend kann man immer fragen, und da hat der EuGH darüber entschieden, da ist immer eine Frage, wie weit es geht. Aber bei der klassischen National Security ist es so. Und damit hat man aber das Problem, dass der EuGH zwar über Überwachung von Nordkorea oder USA oder irgendwelchen anderen Ländern, wo wir Daten hinschicken, Jurisdiktion hat, weil das sozusagen private Datenübertragung ist zwischen zwei Unternehmen. Aber es hat keine Jurisdiktion, wenn zum Beispiel der BND in Deutschland irgendwas abgreift und der NSA weitergibt. Also es ist ein bisschen interessant, weil der Standard, den wir auf europäischer Ebene haben, der ist sehr hoch, aber der gilt für die eigenen Mitgliedstaaten bei nationaler Sicherheit nicht. Gilt für alle anderen Bereiche bei den Mitgliedstaaten, nur bei nationaler Sicherheit nicht. Und es ist halt so, weil einfach die EU-Mitgliedstaaten der EU nie das Pouvoir dafür gegeben haben. Das ist einfach, bleibt in der nationalen Jurisdiktion. Gut, was ist da jetzt rausgekommen bei dem ganzen Spaß? Auf der prozeduralen Ebene, also sozusagen verfahrenstechnisch, ist es so, dass eben die irische Datenschutzbehörde nach Artikel 4 diesen Datenfluss im Einzelfall stoppen müssen. Also genau das, was wir argumentiert haben. Das war ein bisschen interessant, vor allem am Tag der Entscheidung, dass teilweise die Medien berichtet hätten, wir hätten nicht ganz gewonnen oder nur halb gewonnen oder verloren, weil sozusagen die Medien automatisch glauben, der Aktivist will, dass alles Böse, sozusagen auch die SECs noch illegal gemacht werden. Und wir haben gesagt, gut, die SECs können bleiben, wenn sie richtig angewandt werden und Privacy Shield muss sterben. So, und die meisten Journalisten sehen, eines lebt, anderes tot, also nur halb gewonnen. Und obwohl das genau die Argumentation ist, die du selber geführt hast, und gesagt, das darf stehen bleiben, weil eben dieses Gebäude hat noch eine Ausgangstüre, die das Problem löst. Und du kriegst dann die Anrufe den ganzen Tag von allen Journalisten. Also, Herr Schrems, wie gehen Sie mit dieser halben Niederlage um? Und probierst irgendwie zu erklären, dass das genau das ist, was du wolltest. Und weil dann jeder sagt, ja, Sie können ja zugeben, dass Sie nicht ganz gewonnen haben. Und weil es ist ganz faszinierend bei Gerichtsentscheidungen, es geht nur darum, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Es geht überhaupt nicht um den Inhalt, sondern gewinnen und verlieren. Und das war so unser Hauptspaß, den Tag, wirklich das alles irgendwie richtig zu stellen. Und genau, und dadurch, dass Artikel 4 dieses Problem auf der prozessrechtlichen Ebene löst, war auch die Frage, ob die SECs illegal sind, damit erledigt. Also, das ist das. Inhaltlich war es eben so, dass dieser Unterschied zwischen Massenüberwachung und Massenverarbeitung, die ich zuerst erklärt habe, dazu geführt hat, dass der EuGH gesagt hat, dass die Überwachung nicht mehr verhältnismäßig ist, aber nicht gesagt hat, dass es eine Verletzung des Kernbereichs ist. Also wir sind jetzt dort, wo die Vorratsdatenspeicherung ist und nicht ganz im Crazy Land. Bei der Frage von US-Gerichten haben sie noch immer gesagt, dass es eine Verletzung des Kernbereichs ist, weil es schlichtweg gar kein Gericht gibt, sondern nur diesen Ombudsperson. Und das ist sozusagen einfach eh unmöglich. Gut, das Wichtigste, was heißt das jetzt in der Praxis? Erstens, das Internet ist noch immer nicht tot, was alle möglichen Leute am Tag dieser Entscheidung von sich gegeben haben. Und das ist hauptsächlich deswegen, weil die notwendigen Datentransfers sowieso erlaubt sind. Also das war auch klar, dass das immer E-Mail-Schreiben in den USA möglich sind. Es rennen dann zwar irgendwelche Lobbyisten rum und sagen, wenn der Datenschutz gewinnt, dann dürfst du keine E-Mails mehr in den USA schreiben. Und beim Outsourcing, das ist jetzt zwar nicht mehr erlaubt, aber da ist es so, dass praktisch die gesamte Industrie das einfach weitermacht. Und sagt, sie warten auf Guidance von den Behörden, ob sie das jetzt nicht mehr dürfen, weil wenn es der EuGH ihnen schon ins Gesicht plärrt, das reicht anscheinend nicht aus. Das müssen Behörden auch noch durchsetzen, weil sonst kann man das vielleicht doch noch anders verstehen oder so. Und die Behörden scheißen sich gerade an und machen nichts, deswegen ist gerade so allgemeines Mikado und alle stehen da und tun gar nichts. Genau, das Wichtigste, was man jetzt sozusagen mitnehmen kann, ist, wenn man Daten, die nicht personenbezogen sind, irgendwo in der Welt herumschickt, das ist auf jeden Fall weiter legal. Also, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwelche Videostreams oder sowas, ohne dass ich jetzt personenbezogene Daten da irgendwo ins Ausland schicke, also erstens, ich kann meine, vielleicht auch nicht unwichtig, ich kann meine eigenen personenbezogenen Daten immer ins Ausland schicken. Also, wenn ich persönlich der Meinung bin, ich mag jetzt, was weiß ich, amerikanische Pornoseite anschauen, die sagt, ich stelle deine IP-Adresse ins Internet, sobald du auf mich klickst und ich weiß das und ich tue das, ist es mein Problem. Das gilt auch, wenn ich zum Beispiel direkt einen amerikanischen Anbieter verwende, ohne zwischen europäischen Niederlassung dazwischen zu haben. Also wenn ihr zum Beispiel einfach einen amerikanischen Hosting-Anbieter habt, dann ist das kein Datentransfer, sondern ich als Betroffener habe meine Daten dorthin transferiert und nicht ein anderes Unternehmen hat meine Daten dorthin transferiert. Und alles, was nicht personenbezogen ist, kann ich auch immer hinschicken. Also so viel mal dazu. Wenn ich notwendige Datentransfers habe, man sieht, dieses Slide ist noch leicht vor Corona oder ich glaube im Sommer nochmal entstanden, wo die Idee, dass man in die USA fliegt, nicht ganz abwegig war. Und wenn ich aber auf jeden Fall so ein Ticket buche, dann kann zum Beispiel sowas wie Ticketdaten, E-Mails, die ich dort hinschicke, alles, was notwendige Datentransfers sind, weiter passieren. Da gibt es dann, ich nenne mal notwendige Datentransfers, da gibt es rechtliche Regeln für solche Dinge. Was nicht funktioniert, ist reines Outsourcing in die USA, wenn eben der Empfänger so ein Electronic Communication Service Provider ist. Und das ist in der Realität ein riesengroßes Problem, weil unsere halbe Infrastruktur aktuell da irgendwo in den USA herumliegt oder von US-Providern in Europa verarbeitet werden. Das ist auch wichtig zu sagen. Pfizer gilt auch bei einem Datenzentrum von Hausnummer Microsoft oder Google in Europa. Und solange das nicht technisch so ist, dass Google oder Facebook oder irgendein amerikanisches Unternehmen der US-Regierung sagen kann, ich kann faktisch diese Daten nicht abrufen, weil sie in Europa liegen oder weil sie gut verschlüsselt sind oder was auch immer der technische Grund ist, gilt Pfizer. Sobald sie zum Beispiel sagen können, okay, das ist, liegt bei mir und ich bin nur das Backup und das liegt vollkommen verschlüsselt da und ich selber als Unternehmen kann es nicht aufmachen, dann müssen sie es auch nicht zur Verfügung stellen. Natürlich bei der Verschlüsselung Riesenproblem. Wir wissen alle nicht, wie dicht ein Schlüssel wirklich ist, wenn mal die NSA zu Werke geht. Aber das ist noch ein eigenes Thema, dann muss ich an alle Techniker weiterleiten und kann selber nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Aber das ist sozusagen die Grenze vom amerikanischen Recht. Wenn ich Daten transferiere zu irgendeiner normalen Unternehmen, die nicht unter Pfizer fallen, dann geht's wieder. Also ich muss beim Einzelfall jetzt immer schauen, wer kriegt wo, welche Daten in den USA, unter welches Gesetz fallen die und habe ich da eine Möglichkeit, rechtlich herumzukommen. Wie schon gesagt, die halten sich allerdings wahnsinnig viel dran, weil die müssten dann riesen Systeme umbauen und die EU-Kommission ist auch am ersten Tag sofort rausgekommen und gesagt, sie machen einen neuen Deal. Ich habe inzwischen Calls gehabt mit der EU-Kommission, von einem neuen Deal ist inzwischen gar keine Rede mehr, weil sie, glaube ich, auch realisiert haben, dass das nicht machbar ist. Aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir sozusagen stückweise mit Durchsetzung beginnen. Das heißt, wir haben am Anfang mal nach 2 Wochen so ein Guideline auf die Webseite geschrieben, wie viel, welche Fragen ich genau sozusagen stellen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel europäisches Unternehmen bin und ich outsource in die USA, dass ich dann sagen kann, liebe Leute, seid ihr eigentlich so ein Unternehmen, das unter diese Gesetze fällt oder nicht? Also wenn ihr zum Beispiel selber beruflich mit solchen Dingen zu tun habt, kann man zum Beispiel so dieses Paper mal bei uns runterladen und dem amerikanischen Hosting-Anbieter oder sonstigen Partner schicken und sagen, bitte erklärt mal selber, wo ihr da eigentlich unter diese Gesetze fällt oder nicht. Wir haben dann eben Calls und es hat eine Anhörung im EU-Parlament gegeben, diese ganzen Software-Geschichten, wo es darum gegangen ist, wird das jetzt durchgesetzt? Gerade die EU-Abgeordneten haben alle gesagt, liebe Behörden, jetzt haben wir es 2-mal gehört, warum ist das noch immer nicht durchgesetzt worden? Wir haben dann zum Beispiel mal bei 33 Unternehmen ziemlich random gefragt, welche Daten gehen eigentlich wohin, falls sie unter diese Gesetze oder nicht. Die Antworten sind teilweise sehr unterhaltsam. Wir haben es als PDF auf der Webseite. Also wer gute juristische Blabla-Aussagen zum Einschlafen braucht, dieses PDF ist heiß zu empfehlen. Und haben jetzt angefangen auch mit Durchsetzung. Das heißt, wir haben jetzt mal 101 Beschwerden eingebracht und weil es war eher zufällig, dass es 101 worden sind. Aber dann haben wir beschlossen, Mensch, schon die Zahl ist, wären es Dalmatiner. Und haben diese 101 Beschwerden mal eingebracht zu verschiedenen Unternehmen. Das sind Unternehmen, die eigentlich Google Analytics auf der Webseite haben und die Facebook Pixel auf der Webseite haben. Wir haben geschaut, dass da in jedem EU-Land 2, 3 jeweils sind. Und haben die nach, wer am meisten besucht, in einer Datenbank probiert rauszusuchen, wer die jeweils verwendet und haben da die Beschwerden einbracht. Einfach nur, dass man auch sagt, der Datenexporteur in Europa, der die Daten in die USA schickt, hat ja auch eine Verantwortung, dass der jetzt aufhört damit und eine andere Lösung findet. Gerade bei Google Analytics oder bei Facebook Pixel ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, es ist unzumutbar, einen anderen Service zu finden, weil, ja. Gut, dann ist passiert, dass die irische Behörde gesagt hat, sie will das jetzt gegen Facebook durchsetzen. Das steckt inzwischen in den irischen Gerichten, weil Facebook sofort eine Woche später eine Klage gegen diese gegen den Anfang einer Durchsetzungshandlung eingebracht hat. Und das wird im Dezember verhandelt. Der Hintergrund ist, dass die irische Behörde das auch sowas von saublöd gemacht hat, dass es Facebook gute Chancen hat, das zu killen, weil es ist einfach, die Iren schlichtweg zu blöd sind, eine ordentliche Beschwerde da einzubringen. Letzter Punkt, den wir jetzt noch schauen, ist, derzeit haben wir praktisch bei unseren Sachen hauptsächlich geschaut, was die europäischen Datenexporteure so macht und wir schauen jetzt gerade, wie sehr wir rechtlich auch gegen den jeweiligen Datenimporteur in den USA was machen können, weil in Wirklichkeit werden dort oft die Entscheidungen gefällt und nicht in Europa, dass man dort vielleicht rechtlich eine Brücke finden, auch hineinzugrätschen, aber das ist noch ein bisschen so ein Teaser, wo wir nicht genau wissen, ob das funktionieren wird am Ende. Aber das ist gerade so ein bisschen der Plan, dass man da auch noch sich das genauer anschaut. Der allerletzte Punkt ist, ich glaube sozusagen, wenn wir jetzt sagen, gut, ich kann jetzt erklären, was alles problematisch ist und so weiter, kurz sozusagen positiv am Ende, wir brauchen ja auch irgendeine Lösung für das Problem. Und ich glaube, dass es dauerhaft möglich ist, dass einfach die Industrie feststellt, sie braucht einheitliche Spielregeln und selbst wenn das Datenschutz bedeutet, um dann wirklich einen freien Datentransfer zu haben. Und das ist die ganze Idee der Europäischen Union, dass wir einheitliche Regeln haben und damit den Datenfluss auch betreiben können. Und ich glaube, dass das auf globaler Ebene, zumindest in den westlichen Ländern, möglich ist, dass wir sagen, naja, Amis, wenn ihr unsere Daten haben wollt, dann wollen wir auch, dass, wenn unsere Daten in den USA sind, wir nicht vogelfrei sind und keine Rechte haben, weil wir nicht Staatsbürger sind. Also ich sage immer, das ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, gut, die Schweiz will das Gold der ganzen Welt haben, Und wenn dann irgendjemand Eigentumsrechte auf sein Gold in der Schweiz haben will, dann heißt es, für Ausländer gibt es kein Eigentumsrecht, dein Gold gehört uns. Ja? Und dann wird kein Mensch mehr Gold in der Schweiz bunkern. Ja? Und das ist aber praktisch das, was die USA im Datenschutz derzeit machen oder bei der Privatsphäre. Und das ist argumentiert, dass man sagt, naja, wir zahlen ja für den ganzen Scheiß auch. Ihr macht riesig viel Geld global mit diesen Diensten. Da müsst ihr euren ausländischen Kunden auch irgendwelche Rechte zugestehen. Gut, ich glaube, dass war es auch schon. Ich darf noch für Fragen und so weiter werben. Und wenn ich schon werbe, dann mag ich auch noch ganz kurz unter die Leute bringen. Wir suchen gerade noch einen Programmierer für uns ins Team, bis zwei. Und wenn irgendjemanden kennt, ist auch auf unserer Webseite. Also gerade nachdem die Bubble rundherum bei der Privacy Week ja durchaus in der Tech-Ecke ist. Wir haben jetzt schon zwei Leute und suchen noch den dritten bis vierten zur Verstärkung. Also wer sich für solche Themen interessiert und Legal Tech macht, also uns Apps baut, damit wir solche Dinge auch effektiv durchsetzen können, also zum Beispiel 101 Beschwerden automatisiert rauspumpen können, dann meldet man sich bitte gerne, weil ich diesen Werbeblock noch einbauen darf.
Oh, na, absolut, absolut. Da ist viel Nerdtum drinnen für die Interessierten. Das ist schon mal sehr gut. Grundsätzlich mal vielen, vielen Dank, Max. Du jagst wie immer durch die Präsentation unsere Übersetzer schnaufen hinterher, aber das ist eine Herausforderung.
Ja, genau. Nicht gewusst, dass es Übersetzer gibt, sorry, dann hätte ich es gleich auf Englisch gemacht.
Alles wunderbar. Nein, großartig, vielen, vielen Dank. Vielleicht ergänzend für die, die es nicht wissen, es gibt vielleicht noch zwei oder drei Leute, bei dir in der Firma heißt Neub. Neub ist none of your business. Vielleicht hast du zwei, drei Sätze dazu, was ihr macht. Und
wir machen praktisch Datenschutz. Also das bestehende Recht, wie es schon gibt, wo sich keine Sau dran hält, strukturiert durchzusetzen. Das heißt, zu überlegen, was sind Dinge, wo einfach die gesamte Industrie sagt, wir interpretieren das ganz anders und da Fälle zum EuGH zu bringen etc. Und sind inzwischen 15 Leute und das Ganze auf europäischer Ebene. Also Fokus ist nicht Österreich, sondern sozusagen Europa. Also unsere interne Arbeitssprache ist auf Englisch. Deswegen sind auch Slides und so weiter in Englisch. Sorry.
Ja, das ist ja durchaus üblich und die meisten haben ja auch, glaube ich, wirklich kein Problem damit. Ja. Und für die, die mit Englisch ein Problem haben, zumindest die Audiospur gibt es bei uns natürlich auch in einer tollen Übersetzung. Das Team ist hier ja wirklich stark am Wirken. Ja, danke mal dafür. Man sieht, die Juristerei mag vielleicht mühsam sein, aber in vielen Strecken auch auf eine gewisse Art zumindest sehr unterhaltsam. Also ich habe zumindest jedes Mal, wenn ich dich sehe, den Eindruck, dass bei aller Mühe, die da ist, du trotzdem immer so ein bisschen noch drüber lachen kannst, was hier passiert.
Ich glaube, das geht nur, wenn man es nicht ernst nimmt, sage ich immer. Und wenn man alles ernst nimmt, dann muss man eh weinen.
Wir haben ein paar Fragen. Und zwar, die erste ist, wie sieht es mit den Antwortfristen der Behörden aus? Gibt es da jetzt irgendwas, also in Bezug auf Schrems 3? Hat sich da irgendwas geändert?
Also, eine große Sache, die der EuGH gesagt hat, die interessant ist, dass der EuGH gesagt hat, die Behörden müssen tätig werden. Viele Behörden haben in Europa bisher die Meinung gehabt, sie können tätig werden, wenn sie eine Beschwerde haben, müssen aber nicht. Und der EuGH hat ganz klar gemacht, dass die Behörden nicht nur herumsitzen können und sagen, ja nett, dass ihr eine Beschwerde geschrieben habt, aber interessiert uns nicht, sondern dass sie wirklich aktiv auch durchsetzen müssen. Das ist einer von den größeren Themen bei der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach. Sonst ist es so, dass in Österreich es relativ einfach ist, weil in Österreich gibt es eine 6-Monats-Frist. Das heißt, die Behörde muss innerhalb von 6 Monaten entscheiden, sobald sie eine Beschwerde bekommt. Wie man die Beschwerde dann richtig macht, da gibt es auch Formulare etc. Und wenn es ein großes Thema ist, kann man auch helfen. Das große Problem ist auf europäischer Ebene, ich bringe das in Österreich ein, aber das Unternehmen sitzt, was weiß ich, in Deutschland, dann gilt diese 6-Monats-Frist nicht und wir haben derzeit, wir haben jetzt eine Klage gerade gegen die irische Behörde, wo sie bei zwei Fällen jetzt über 2,5 Jahre gebraucht hat, um einen Schritt zu machen von einem 6-Schritt-Verfahren. Und das ist jetzt nur mal, bis man eine Entscheidung hat und dann geht das noch durch 3 Instanzen in Irland. Das heißt, wenn ich im irischen System heute eine Beschwerde einbringe, dann habe ich meinen Pensionsbescheid früher als eine ultimative Entscheidung. Mhm. Und da arbeiten wir gerade ganz massiv dran, dass wir da reingrätschen, weil da bringt es überhaupt nichts, wenn wir in Österreich nette Regeln haben, wenn dann in einem anderen EU-Land das alles stecken bleibt.
Klar. Okay. Bist du in deiner Arbeit irgendwo blockiert, behindert worden bisher? Also jetzt besonders auf Schrems 2, bei Schrems 1 kennen wir die Geschichten ja, glaube ich, schon wirklich gut. Mhm. Aber war das jetzt auch Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden? War das irgendwie besser? Ist es runtergelaufen?
Also wir arbeiten mit dem Fall überhaupt nicht mit Behörden zusammen, sondern eigentlich sind wir geklagt worden von einer irischen Datenschutzbehörde. Und wir haben sonst eigentlich mit den, es kommt auf die Behörde drauf an, also mit den meisten hat man ich pflege gerne einen sehr sachlichen sozusagen Zusammenarbeit in dem Sinne, dass wir eine Beschwerde einbringen, die prüfen das und fertig. Und ich mag auch nicht zu sehr zusammenarbeiten in dem Sinne, weil ich glaube nicht, dass das die Rolle der Behörde unbedingt ist, mit Aktivisten zusammenzuarbeiten, sondern dass es unsere Rolle ist, da sozusagen Gas zu geben und deren Rolle dann ist, neutral darüber zu entscheiden. Und umso neutraler unsere Beschwerde schon ist, umso besser wird die Entscheidung dann wahrscheinlich ausgehen. Und es gibt natürlich einige Behörden, die sozusagen eher aktiv sind und ihre Arbeit ordentlich machen und andere, die eher herumsitzen. Ich meine, unsere sind sozusagen, wenn da mal eine Beschwerde da ist, läuft das Verfahren okay. Die österreichische Behörde ist halt jetzt nicht bekannt dafür, sehr proaktiv zu sein und irgendwie selber was zu machen.
Wir schätzen die
Aber
österreichische
das in Österreich.
Datenschutzbehörde sehr. Entschuldige, wir schätzen die österreichische Datenschutzbehörde sehr. Wir freuen uns sehr, dass es sie gibt.
Ja, ich meine, geben muss es sie und sie sind auch durchaus sozusagen effektiv bei dem, was sie machen,
Ja.
wenn sie mal was machen. Also gerade im europäischen Vergleich sind wir immer froh, in Österreich irgendwas einzubringen.
Ja, keine Frage.
Aber es ist jetzt nicht so, also von der Manpower etc. sind sie überschaubar. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die sozusagen aktiv sich irgendwo ein Thema selber aufreißen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich, soll es uns ja nicht geben als Nord, sondern es sollte ja eigentlich Aufgabe der Behörde selber sein, sich zu überlegen, wo ist ein Problem und das auch aufzudecken und durchzugehen. Und sozusagen eine externe NGO, die da den Druck aufbaut und also auch einfach die Sachen anliefert, die ist ja eigentlich, soll es ja eigentlich nicht geben. Aber es ist im Datenschutzbereich einfach so, dass du praktisch ein Gesundheitsamt hast, das nur was tut, wenn irgendjemand schon wirklich die Petri-Tischerl mit dem Schimmel vor die Tür legt. Ne?
Eine Frage, und zwar der Ulrich Kelber hat bei der diesjährigen Datenschutzkonferenz letzten Monat in Berlin in seiner Keynote die 101-Anfrage sehr gelobt, da diese die einzelnen EU-Staaten dazu zwingt, sich auf eine einheitliche Antwort zu einigen. War dieses Enforcement, so jetzt bezogen auf die Abstimmung aller Länder, war das ein Ziel von eurer
Eigentlich
Seite her?
nicht so unbedingt. Also es war eigentlich, ich glaube, wir haben das relativ schnell gemacht, die 101 Beschwerden. Es war ein Ein-Wochen-Projekt praktisch. Und das Problem dabei ist zum gewissen Grad, dass ich jetzt schon ein bisschen Angst gehabt habe, dass sie sozusagen sagen, wir machen jetzt die 101 Beschwerden, da können wir alle sagen, wir haben was gemacht, anstatt eigentlich selber was zu tun. Und sich sozusagen auf das, also es macht schon Sinn, weil sie müssen sich dann koordinieren etc. Aber again, es wäre eigentlich jetzt Aufgabe von jeder Behörde, ihren großen Unternehmen zumindest nationalen Fragebogen zu schicken und sagen, welche Datenübertragungen habt ihr? Sind die alle rechtskonform? Bitte listet die alle auf. Das ist auch nach Safe Harbor von ein paar Behörden gemacht worden. Und stattdessen zu sagen, ja, wir bearbeiten jetzt diese 101 Beschwerden, aber dann selber irgendwie nicht groß aktiv was zu machen, ist wieder ja, so ein Fall, wo man sagt, man macht was, aber eigentlich wäre es vielleicht der eigene Job gewesen. Ne?
Ja, wobei natürlich, ich möchte jetzt nicht der Fürsprecher der Datenschutzbehörden sein, aber sie leiden halt, glaube ich, generell unter Ressourcenmangel. Ja.
Kommt
Das
stark auf die Behörde
ist
drauf an. Also die irische Behörde hat inzwischen 20 Millionen Euro Budget oder 19 Millionen Euro Budget und 140 Leute. Also mit 140 Leuten hätte ich, glaube ich, schon einen halben europäischen Datenschutz umgegraben.
ja.
Aber ja, also
Ja.
es kommt stark darauf an. In Österreich ist sicher die sehr limitierend, was sozusagen die Ressourcen sind. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Der Unterschied zwischen Datensammlung in den USA bei Facebook und Google und Gold in Schweizer Tresoren. Bei Gold gibt es keine Netzwerkeffekte, sodass Konkurrenten leichter in den Markt eintreten können. In Sachen Digital Marketing gibt es jetzt nicht wirklich Alternativen zu Facebook und Google Analytics, also zum Facebook Pixel und Google Analytics. Und das ist der Unterschied zwischen Ökonomie und Juristerei. Wie kann man dieses Dilemma lösen?
Schwierig. Also ich glaube sozusagen, es ist ein bisschen, wir sind sozusagen das Kind ist schon ein bisschen in den Brunnen gefallen und es probiert mal hinterher, das wieder rauszuholen und das ist dann halt schon irgendwie so ein bisschen schwierig. Ursprünglich müsste man einfach sagen, gut, wir brauchen wahrscheinlich, solange wir also keine weltweiten einheitlichen Regeln haben, beziehungsweise sogar Regeln, die sich widersprechen, musst du halt dein Produkt auftrennen. Also da musst du einfach sagen, gut, ich habe ein europäisches Produkt, was sozusagen DSGVO-konform ist, keine Überwachung drinnen hat und so weiter. Dann habe ich ein amerikanisches Produkt, wo halt das amerikanische Recht drin ist. Ich bin jetzt eher ein Globalist als Person und denke mal, gut, wir müssen uns da wohl irgendwie auf einen gemeinsamen Standard einigen können. Aber es kann halt nicht sein, dass der gemeinsame Standard ist kalifornisches Recht und das gilt dann in der ganzen Welt, weil wenn ich in Kalifornien stimmberechtigt wäre und wir alle, dann wird wahrscheinlich das kalifornische Recht anders ausschauen, ja. Und es kann nicht ganz sein, dass sozusagen praktisch nicht mal die USA generell, sondern in vielen Bereichen ein Bundesstaat in den USA de facto die Regeln für die Welt schreibt. Und ich glaube, das hat was mit Demokratie zu tun und Rechtsstaatlichkeit etc., dass man dann sagen muss, gut, dann muss auch die Wirtschaft irgendwie sich überlegen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, zum großen Teil ist es eine Frage der Durchsetzung. Also die großen Konzerne sagen, wird schon nicht durchgesetzt, wir machen einfach alles weiter so. Wenn die Unternehmen einer nach dem anderen eine Milliardenstrafe bekommt, dann werden die ganz schnell irgendeine technische Lösung finden, um das irgendwie zu entbundeln oder irgendwie technisch abzusichern. Nur der Druck ist derzeit nicht da. Und ich glaube, da muss Europa ein bisschen mehr Eier haben und auch sagen, gut, das ist wirklich bei uns ein Grundrecht, das wird auch durchgesetzt. Und dann geht es ganz schnell. Also ich sage immer, ich meine, das ist auch kein guter Vergleich, weil auch keine Netzwerkeffekte und so weiter, aber bei McDonald's schauen bei uns die Chicken Nuggets anders als in Deutschland, weil Österreich anscheinend irgendwie auf Semmelbrösel stehen und ja, die Deutschen ja, irgendwie auf Eier. Und ja. Wenn das sogar da geht, dann frage ich mich, warum man nicht ein paar Zeilen Code ändern kann, mit dem man auf einmal ein System DSGVO-konform kriegt. Also das ist halt oft auch so ein bisschen will ich nicht. Ne?
Ich meine, das führt mich hier genau zu dem einen Punkt, was ich so mitkriege, haben jetzt vor allem so die kleineren und die Kleinstunternehmen, die Datenschutz auch ernst nehmen. Die haben jetzt ein bisschen Problem damit. Was sollen sie tun? Was sind das jetzt konkrete Auswirkungen für Unternehmen? Hast du einen Tipp, wie man an die Geschichte rangehen soll? Weil Datenschutz, wie ernst ich Datenschutz nehme, ist ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht immer in Wahrheit eine Risikoabwägung. Ja? Wenn die Strafen einfach so hoch sind und die Chance sehr hoch ist, dass ich erwischt werde, werde ich es nicht machen, unterm Strich. Das kann einem jetzt schmecken oder nicht, aber das ist, glaube ich, ein durchaus nicht unüblicher Zugang. Ja? Was rätst du Unternehmen? Wie sollen sie damit umgehen, wenn sie jetzt quasi US-Behörden, also US-Unternehmen haben?
Um gleich mit dem anzuknüpfen, ich glaube, man muss die wirtschaftliche Sicht auch ein bisschen erweitern. Also derzeit wird gerechnet, wie viel kostet mir ein Server in Euro im Monat? Und dann schaue ich, wo das Billigste ist, so im Groben und Ganzen. Ja. Wenn ich jetzt aber schaue, wer hat gescheite Compliance, wer hat ein gescheites Support, wer hat die ganzen DSGVO-Unterlagen, so dass ich sie verwenden kann, etc., dann mag der Server zwar ein bisschen teurer sein, aber ich spare mir so viel Kopfweh und Juristen und Arbeitszeit in irgendwelchen Admin-Problemen, dass wenn ich halt ein Produkt erstehen kann, was vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür vollkommen compliant ist, dann habe ich mir am Ende wieder Geld gespart. Und das mag in vielen Bereichen schon mal eine Antwort sein, in anderen nicht. Bei den anderen Dingen ist es grundsätzlich, stelle ich mir oft die Frage, sozusagen, ich glaube, das EuGH-Urteil kann man auch in einer Richtung gut lesen, dass man sagt, die sind ernst mit den Sachen. Vielleicht nicht die Behörden und so weiter, aber zumindest der Gesetzgeber war ernst und die Gerichte sind ernst. Und das wird früher oder später sowieso passieren. Und gerade wenn ich jetzt eine IT-Umstellung mache etc., kann ich mir überlegen, das von Anfang an so aufzubauen, dass ich wahrscheinlich nachher keine rechtlichen Probleme habe. Und anstatt sozusagen irgendwas Halbtotes weiter irgendwie mit juristischer Argumentation probieren, am Leben zu halten. Ne? Ja, es gibt aber Bereiche, wo es tatsächlich so ist, dass es extrem schwierig ist. Also wir haben Hausnummer bei Neub einen Zoom-Account, weil es einfach bei internationalen Calls teilweise mit, also wir haben unseren eigenen Jitsi, wir haben alles, diese alle schönen Dinge, die es gibt. Aber in gewissen Situationen bricht dir einfach alles andere nieder und dann bleibst du halt bei dem Produkt, weil du nichts anderes hast, ne? Und da ist halt der Frage, wie wir die Alternativen dorthin kriegen, dass sie auch funktionieren. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich was total Konformes habe, was am Ende nicht funktioniert. Dann habe ich gar nichts.
Ja. Aber unterm Strich wahrscheinlich auch wie in 2018 Don't Panic. Glaube ich, für die meisten Unternehmen. Immer gut. In Ruhe analysieren, durchschauen, schauen, was man verbessern kann und einfach dieses auch dokumentieren und vernünftig drangehen. Ich glaube, wie eh auch im Talk vorher, es geht ja darum, dass es das Bemühen auch gezeigt wird in vielen Fällen.
Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich bin verantwortlich, erstens dokumentieren, was habe ich überhaupt, Inventory machen, das muss ich für die DSGVO selber regelmäßig, das bleibt mir auch nichts anderes übrig, als wie das immer wieder mir anzuschauen, weil es einfach die IT auch ändert. Und dann zum Beispiel, wir haben auch oft gesagt, gut, einfach diesen Fragebogen mal zu schicken. Wenn ich eine Behörde habe, die dann nachher mich sozusagen eine Strafe aufbrummen will, kann ich sagen, naja, ich habe den Fragebogen geschickt, die haben das beantwortet, die haben gesagt, die fallen nicht unter dieses Gesetz, was weiß ich. Was zumindest, selbst wenn die Strafe trotzdem kommt, ein Faktor ist, mit dem ich die Strafe vielleicht ein bisschen runterkriegen kann, indem ich sage, naja, ich habe es zumindest nicht vollkommen ignoriert. Ja. Also das ist jetzt das, was ich persönlich machen würde, wenn ich einen Anwalt sozusagen Hut auf hätte und jemanden beraten müsste.
Zum Glück bist ja du kein Jurist und hast keine Ahnung von der Materie, da heißt das ja auch nicht rechtsverbindlich, was du hier sagst. Lieber Max, es war wie immer ein großartiges Vergnügen, mit dir zu plaudern und dir zu lauschen. Vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Danke.
Wir haben alle Fragen für den Moment durch und freuen uns, wenn wir uns vielleicht in Hashtag nächstes Jahr wieder hier bei der Privacy Week sehen.
Super, bis dann. Servus.
Schönen Abend. Danke. Tschüss.
Ciao.